Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen, auch alle Urlauber nochmal herzlich gegrüßt. Ihr kommt zu uns, zu den schönen Bergen, um Urlaub zu machen und unsere Seen zu sehen, aber wir machen dann gerne woanders immer Urlaub. Wir fahren ins Meer oder einfach eine andere Gegend, weil wir einfach was anderes sehen wollen. Und mein erster Urlaub, kann ich mich noch gut erinnern, da war ich eben in Spanien. Und habe ich das erste Mal das Meer gesehen und ich fand das einfach was Wunderbares. Und was wir hier nicht so viel sehen, außer auf den Seen, sind große Yachten, große Schiffe. Und das ist einfach beeindruckend. Ihr bewundert unsere großen Berge und wir bewundern eure großen Yachten und Schiffen. Und ich habe mich schon als Kind immer gefragt, wieso kippen solche Schiffe eigentlich nicht um? Wenn dann so ein starker Sturm kommt oder so starke Wellen dagegen schlagen, wieso kippen die nicht um? Vielleicht habt ihr ja eine Antwort. Der Kiel, Michael, was hat's mit dem Kiel auf sich? Es gibt ein Gegengewicht, genau. Also, es gibt ein Kiel oder in so einem Schiff ist unten einfach ein schweres Gewicht dran. Das Gewicht sorgt dafür, dass wenn das in Neigung kommt, das Schiff immer wieder gerade gerichtet wird. Ja, kennst vielleicht so Stehaufmändle. Dann nimmst du es und legst es so quer und es stellt sich immer wieder gerade auf. Und das macht eben ein Schiff auch. Gell? Da gibt's eben einen Massemittelpunkt, habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht, wie das eben von Architekten ausgerechnet wird. Da gibt's einen Massemittelpunkt hier. Der gelbe Punkt. Um den zu ermitteln, muss der Schiffbauer eben drei Achsen berücksichtigen. Da gibt es die Höhenachse, um das sich das Schiff drehen kann. Dann gibt es die Breitenachse, um das kann sich das Schiff drehen. Und die Längenachse. Und da, wo sich diese Achsen treffen, das ist der Massemittelpunkt. Und dieser Massemittelpunkt sollte möglichst unter der Wasseroberfläche liegen, damit das Schiff eben sich immer wieder ausrichten kann. Das haben die Leute damals eben schon gewusst, dass es sehr, sehr wichtig ist. Und im Orient oder in der Antike hat man eben an diesem Massemittelpunkt hat man Gewichtsteine nahegelegt, damit das Schiff an der Stelle wirklich einen Schwerpunkt hat und das allen Widrigkeiten einfach widerstehen kann. Das fand ich schon immer bemerkenswert und das werde ich heute auch brauchen für den Predigt heute. Ich wurde heute schon gefragt, über was ich denn predigen, habe ich gesagt, ja, Apostelgeschichte 6. Was? Erst 6? Habe ich gesagt, ja, es geht mir nicht darum, in der Apostelgeschichte schnell durch die Apostelgeschichte zu predigen, sondern ich möchte einfach Schwerpunkte herausstellen, was die Gemeinde betrifft, was für das Gemeindeleben wichtig ist. Und so sind wir jetzt momentan im Apostelgeschichte 6. Wir haben in Kapitel 5 eben gesehen, dass Gott bisher die Arbeit der Apostel und des Zeugnis, was sie gegeben haben von ihrem Herrn, sehr gesegnet hat. Er hat sie durch so manche Untiefen und durch so manche Widerstände und Stürme geführt und das Schiff der Gemeinde ist nicht gekentert. Jetzt sind wir im 6. Kapitel und jetzt hat die Gemeinde, die Urgemeinde, ganz andere Probleme. Es sind nicht mehr die Stürme, die von außen kommen, was der Gemeinde Not macht. Jetzt gibt es innere Schwierigkeiten. Und ich lese die ersten 4 Verse. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurde. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Hier finden wir im Text ein Aber. In jenen Tagen aber. Und das zeigt uns schon auf, dass es nicht mehr so weitergegangen ist, so wie es vorher war, sondern jetzt gibt es ein neues Problem. Was völlig Neues ist jetzt auftaucht, die Gemeinde hat innere Schwierigkeiten. Es entstand ein Murren. Ein Streiten unter der Gemeinde, unter den Menschen. Und da gibt es eine Gruppe, die stellt sich hier als die Hellenisten vor. Das sind eigentlich nichts anderes wie griechisch sprechende Juden. Und die streiten mit den Hebräern, also jüdisch sprechenden Juden, die einfach jetzt in der Gemeinde drin sind. Und dieser Streit hat ein Ungleichgewicht in der Gemeinde hervorbracht. Die Balance wurde zerstört und es gab einfach einen Grund, dass man eingreifen musste. Und die Apostel, und das haben wir im Text schon gesehen, die haben dieses Problem gelöst, indem dass sie einfach gesagt haben, ja, sucht uns 7 Männer mit guten Eigenschaften und die 7 Männer wollen wir dann für diesen Dienst an den Tischen einstellen. Die sollen dann diesen Dienst übernehmen. Und so beginnt das Diakonat, was wir heute kennen. Diakonendiensten, die für die Finanzen zuständig sind, die auch die Armenpflege übernehmen oder auch Hilfeleistungen für bedürftige Menschen einfach sich sorgen. Und die Gemeinde damals, die Urgemeinde, hat sehr, sehr schnell gemerkt, dass Organisation notwendig ist, wenn eine Gruppe immer größer und größer wird. Ohne Organisation wird es schwierig. Das merken wir schon in der Familie. Wenn jeder gleichzeitig ins Bad muss, dann wird es in der Früh schwierig. Da muss man was organisieren. Und das haben die Jünger auch verstanden. Aber die Frage ist immer, bis zu welchem Ausmaß soll man die Organisation ausdehnen? Und vor der Problematik standen die Apostel auch. Offensichtlich hat die Gemeinde den Aposteln Vorwürfe gemacht oder zumindest haben sie ihnen einen Vorschlag gemacht, was sie tun sollen, um Ordnung in die Gemeinde reinzubringen. Nämlich, sie sollen sich mehr darum kümmern, diesen Streit zu schlichten, damit den Menschen geholfen wird. Sie sollen hingehen und die an den Tischen dienen. Und die Antwort, die die Apostel hier geben haben, das ist das, worüber wir uns heute Gedanken machen müssen. Die Apostel haben nämlich gesagt, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und bei den Tischen zu dienen. Es ist nicht gut. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die Apostel wollen sich zurücklehnen, die wollen diese Arbeit nicht machen oder so weiter. Aber sie haben einen Grund gehabt und der Grund wollen wir uns heute erarbeiten. Ich habe die Predigt überschrieben mit der Schwerpunkt des Lebens und unterteilt in 3 Fragen. Wozu soll mir die Gemeinde eigentlich dienen? Wozu ist eigentlich die Gemeinde da? Wozu soll sie dienen? Die 2. Punkt ist, hat das Gemeindeschiff auch einen Schwerpunkt, damit es eben nicht kentert oder Schiffbruch erleidet? Und die 3. Frage geht es darum, wo setzt du in deinem persönlichen Leben eigentlich den Schwerpunkt deines Lebens? Wenn man die Nachrichten liest, ich habe gestern eine Zeitung gelesen, dann findet man aktuell ja sehr viel auch von den Kirchen geschrieben. Und da habe ich gelesen, dass die katholische und die evangelische Kirche unwahrscheinlich Schwierigkeiten hat, dass ihnen mehr und mehr die Mitglieder davon springen. Die letzten 30 Jahren sind 16 Millionen Mitglieder der Großkirchen einfach weg ausgetreten. 16 Millionen, wer weiß, wie viele Einwohner Bayern hat? Ja, 13 und noch was, 13,1 oder sowas. Muss man sich mal vorstellen, ein ganzes Land wie Bayern tritt einfach aus den Großkirchen aus. Mittlerweile ist jeder 2. in Deutschland, gehört keiner Großkirche mehr an. Und das ist ja eine Bewegung, die macht den Kirchen natürlich Sorgen, aber das macht vielen Menschen Sorgen. Warum ist das so? Und da kann man dann nachlesen, ja, was kann man tun, um die Kirchen, um die Gemeinden wieder attraktiver zu machen? Und da gibt es Aussagen wie, ja, wir müssen weniger über den Glauben, sondern mehr gesellschaftliches Miteinander pflegen. Oder es gibt Aussagen, ja, die Kirche, die Gemeinde sollte mit der Zeit gehen, moderne Themen sollten angesprochen werden. Und es gibt Meinungen, von der wörtlichen Auslegung der Bibel sollte man zurückgehen und stattdessen mehr auf den Kern der Menschenliebe zurückkehren. So denken halt Menschen, dass sie das Problem der Schieflage in den Kirchen einfach überwinden können. Deswegen die Frage natürlich auch für uns sehr aktuell ist, wozu brauchen wir Kirche, wozu brauchen wir Gemeinde? Heute Morgen haben wir uns versammelt, um 9 Uhr schon zum Gedächtnismahl und jetzt zum Gottesdienst. Aber es gibt Menschen, die fragen sich, wieso strömen die in der Früh am Sonntagmorgen bei dem schönen Wetter in die Gemeinde? Der Mensch von heute sagt, ja, früher haben die Menschen ja den Gedanken von öffentlichen Gottesdienst, dass man da hingeht, um Gott die Ehre zu geben. Das hat man früher so gesehen. Damals haben sie noch gerne die Verkündigung angehört, weil sie waren ja nicht gebildet. Man hat nicht jeder seine Bibel zu Hause gehabt. Die mussten das ja irgendwo erfahren. Aber heute braucht man das heute noch. Wir sind ja heute aufgeklärt und gebildet. Wir haben ganz andere neue Probleme und wir haben ganz neue Wege, die wir bestreiten wollen. Und unsere Bedürfnisse sind doch heute anders wie früher. Und deswegen sagen viele, ja, Christentum ist schon okay, aber wir wollen nicht mehr die theoretische Seite vom Christentum, wir wollen mehr praktisches Christentum leben. Und das kann man doch heute zur Genüge. Wir haben so viele Kriege, da sollte man sich einsetzen. Wir haben viel Ungerechtigkeit, so viele Menschen, die arm sind, da muss man sich einsetzen. Es gibt so viele Menschen, die ausgegrenzt sind aus verschiedenen Gründen. Die sollte man eingliedern in die Gesellschaft. Und natürlich obenan das Klima. Das sollte man unbedingt retten. Ist dann noch Gottesdienst, wie wir es pflegen, heute überhaupt noch aktuell? In der katholischen Kirche wird eine Predigt knapp 10 Minuten gehalten, in der evangelischen 20 Minuten. Alles, was drüber geht, ist eine Zumutung für die Menschen. Das ist zu viel. Man kann den Menschen nicht erwarten, dass sie über 10 bis 20 Minuten einer Predigt beiwohnen. Das Gemeindeverständnis heute ist mehr das, die Christen und die Gemeinde hat die Aufgabe, menschenfreundlich den Menschen zu dienen. Und darauf will sie sich ausrichten. Man sagt in der heutigen Vorstellung, ja, versammeln ist gut, aber unser Schwerpunkt sollte vielmehr dahin gehen, dass wir hinausgehen zu den Menschen. Aber Vorsicht, nicht um das Evangelium zu verkünden, nein, hinausgehen und dich einzumischen in der Politik, in sozialen Projekten, in das, dass du dich hineinbegibst in das Lebensklischee von den Menschen und ihr Leben zu teilen, damit du eben deine Gesinnung quasi unter Beweis stellen kannst, dass deine Gesinnung besser ist als wie die Gesinnung von anderen. Gemeinde von heute soll in erster Linie menschenfreundlich ausgerichtet sein und eben, du sollst auch als Gemeinde die Lebensweise von der Welt teilen. Und deswegen werden Gottesdienste oft ganz anders gestaltet. Man verdunkelt alles und macht eine Lichtshow. Es werden Kinowände aufgestellt, damit man die Menschen abholen kann, wo er ist. Aber ist das wirklich das Richtige? Müssen wir so vorgehen und ist das eine neue Zeit, in der wir leben? Und da muss ich sagen, Vorsicht. Das ist keine neue Idee. Diese Idee finden wir schon hier in Apostelgeschichte 6 wieder. Die hatten genau die gleichen Probleme vor sich. Innere Konflikte. Und wenn wir noch weiter vorgehen und wenn wir uns die Frage stellen, wozu ist Gemeinde da, könnte man ja auch fragen, wozu ist eigentlich der Herr Jesus auf die Erde gekommen? Ja, die Menschen haben profitiert für das, dass er auf der Erde war. Der hat sie geheilt, er hat ihnen Brot zum Essen gegeben. Und dann haben die Menschen gesagt, super, so einen brauchen wir, der dient uns, den machen wir zum Brotkönig. Aber der Herr Jesus hat sich zurückgezogen, allein auf dem Berg. Dann haben sie gesagt, ja gut, dann für soziale Projekte. Und als der Herr Jesus zu den Menschen über das Reich der Himmel gesprochen hat, dann hat einer unterbrochen und hat gesagt, Herr Jesus, greif ein, mein Bruder will mir mein Erbe nicht geben. Du sollst mein Erbe richtig austeilen. Ich bin sozial benachteiligt. Und der Herr Jesus hat gesagt, wer hat mich zum Erbrichter über euch gesetzt? Dann gab es Menschen, die gesagt haben, ja, aber in der Politik. Eine politische Entscheidung, die muss man doch treffen. Und deswegen haben sie gesagt, Herr Jesus, gib uns eine Antwort darauf. Ist es gut, dass wir als Juden, die wir eigentlich Gott unterstellt sind, dem Kaiser Steuern zahlen sollen? Und da sagt der Herr Jesus auch einen Schwerpunkt, das noch bis heute gilt. Und er sagt als Antwort, gebt dem Kaiser, was des Kaisers und Gott, was Gottes ist. Das ist eine primäre Aufgabe, die der Herr Jesus hier aufgestellt hat. Das ist ein Schwerpunkt. Das, was der Kaiser will, gibt's dem Kaiser. Aber gibt's Gott, was Gottes ist. Und heute Morgen geht's um die Frage, wozu brauche ich Gemeinde? Wozu braucht die Welt Gemeinde? Was ist der Schwerpunkt oder der Dienst der Gemeinde im Völkermeer? Natürlich will die Bibel, dass wir Menschen liebevoll begegnen, dass wir Menschen nicht im Regen stehen lassen und dann, dass wir ihnen helfen. Und wo Not da ist, dass man die Not lindern soll. Aber soll das der Schwerpunkt der Gemeinde sein, Gutes zu tun, Unrecht zu verhindern oder einfach auch Bedürfnisse zu stillen? Wenn wir in der Geschichte zurückgehen, müssen wir sagen, die Wahrheit ist, dass das die Gemeinde schon immer getan haben, schon ganz früh in der Kirchengeschichte. Und da sehen wir durch die Kirchengeschichte, woher kommen Krankenhäuser, die wir heute haben? Woher kommt Schulbildung? Woher kommen Waisenhäuser? Daher, dass das schon immer eine Aufgabe gewesen ist, was die Gemeinden für sich gesehen haben und das umgesetzt haben. Und bevor der Wohlfahrtsstaat dies alles übernommen hat und wir heute quasi damit nimmer so viel zu tun haben, hat es die Gemeinde schon gekümmert und haben sie diesen Weg eingeschritten. Es ist also richtig, sich um die Tische zu kümmern. Das ist nicht falsch. Aber es gibt ein Aber in der Bibel. Wir dürfen es auf keinen Fall darauf ankommen lassen, dass der Schwerpunkt der Gemeinde verschoben wird. Der Schwerpunkt darf nicht ausgehebelt werden. Und die Apostel haben gesagt, der Schwerpunkt ist für sie am Wort Gottes und an der Verkündigung festzuhalten. Das ist der Schwerpunkt der Gemeinde. Und es ist wichtig, dass sie das ganz am Anfang an der Urgemeinde in der Geschichte gleich geklärt haben, diese Frage. Dass das der Schwerpunkt sein muss. Hätten sie da einen Fehler gemacht, dann wären wir heute nicht da, wo wir heute sind. Und Paulus hat diesen Schwerpunkt mal so ausgedrückt. Ich möchte da mit euch auch in 1. Timotheus lesen. 1. Timotheus, 4. Kapitel. Axel hat heute mir schon eine Steillage gegeben auf das Thema hin. In 1. Timotheus 3, 3. Kapitel. Axel hat uns 4. gelesen, wir lesen 3. Die Verse 15 und 16, da drückt Paulus den Schwerpunkt der Gemeinde mit folgenden Worten aus. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit oder der Gottesfurcht, je nach Auslegung, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Das wird uns aufgezeigt, wozu die Gemeinde wichtig ist. Für die Welt und für uns heute Morgen. Die Gemeinde ist ein Pfeiler, ein Grundfeste. Die Gemeinde ist der Kiel am Schiff, wo der zuständig ist, damit die Menschen die Wahrheit erkennen können. Die Wahrheit kommt aber aus dem Wort Gottes, durch die Verkündigung, die Menschen hören müssen. Und die Wahrheit ist letztendlich das Fleisch gewordene Wort Gottes, also Jesus Christus selber. Wozu brauche ich also Gemeinde? Wozu braucht die Welt Gemeinde? Wir haben gelesen, die Gemeinde ist das Haus Gottes. Die Gemeinde ist der Wohnort, wo der lebendige Gott momentan zu uns Menschen spricht, wo er zum Finden ist. Und in erster Linie hat die Gemeinde den Auftrag, dass wir den Menschen die Wahrheit sagen. Und zwar die Wahrheit, wie Gott die Welt sieht, wie Gott den Menschen sieht, wie Gott unsere Lage sieht. Und die Gemeinde ist in gewisser Weise ein Botschafter, die besitzt diese Botschaft und will diese Botschaft nach außen präsentieren. Und der Herr Jesus hat eben schon den Schwerpunkt auch gesagt, gebt Gott, was Gottes ist. Gebt Gott, was Gottes ist. Es gibt in der Woche so viele Tage, da kümmern wir uns darum, dass wir dem Kaiser die Steuern zahlen. Aber es gibt einen Tag, da sollen wir Gott geben, was Gottes ist. Und das macht die Gemeinde. Deswegen versammeln wir uns zur ersten Stunde zum Gedächtnismahl und auch zum Gottesdienst, damit wir Gott Ehre geben, in Gottesfurcht auftreten. Wir sollen erst die Nähe Gottes suchen und uns unter ihm einordnen und dann können wir auch den Menschen weiterhelfen. Dann können wir Menschen mit Barmherzigkeit und mit Gnade begegnen und können ihnen auch in ihren Nöten weiterhelfen. Aber das Dienst an den Tischen ist richtig und gut. Wir müssen aber aufpassen, dass eben die Verkündigung nicht zu kurz kommt und wir den Schwerpunkt dann auf das Dienen für die Menschen aufbauen. Wenn wir das nämlich machen, dann kriegt die Organisation einen oft viel größeren Raum, was ihm gar nicht gebührt, und das Wort Gottes fällt mehr und mehr hinten runter. Und dann sagen die Apostel, das wäre nicht gut, wenn wir das Wort der Verkündigung vernachlässigen. Worauf muss also die Gemeinde achten, damit sie ihren Schwerpunkt nicht verliert und das Schiff eben fahrtüchtig durch das Zeitenmeer hindurchkommt? Da möchte ich mit euch aus Matthäus 22 was lesen. Da kam ein kluger Mann zu unserem Herrn und stellt ihn eine ach so wichtige Frage, wo es auch um Prioritäten geht, wo es darum geht, wie soll ich mich da noch zurechtfinden? Und in Matthäus 22, die Verse 36 und 37 möchte ich mit euch lesen. Da sagt der junge Mann: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Worauf muss ich achten, damit ich in meinem Leben den Schwerpunkt nicht verpasse? Was ist das Wichtigste, was in meinem Leben Priorität haben muss? Und es ist bemerkenswert, was der Herr darauf antwortet. Eins ist wichtig: Du sollst deinen Herrn, deinen Gott, lieben. Du sollst ihn respektieren. Du sollst ihm vor allen anderen Dingen achten. Und das geht natürlich nur, wenn ich Gott kennenlerne, wenn ich von Gott höre, wenn ich mich unter sein Wort stelle. Dann lerne ich Gott kennen. Dann kriege ich einen Bezug zu Gott. Und dann kann ich Gott auch lieben. Und wie zeigt sich die Liebe Gottes? Die zeigt sich dadurch, dass ich sein Wort gehorche, dass ich das tue, was sein Wort mir sagt. Aus Dankbarkeit, nicht aus dem Denken heraus, dass ich mir was erarbeiten kann. Und wenn ich das getan habe, dann kommt der zweite Punkt. Aber wir werden niemals zum zweiten Punkt kommen und unseren Nächsten zu lieben wie mich selber, wenn ich nicht vorher gelernt habe, Gott zu lieben. Ohne Gott kann ich nicht die Menschen mit der Liebe lieben, wie Gott möchte, dass ich die Menschenliebe, weil Gott selber die Quelle der Liebe ist. Und er schenkt mir diese Liebe, damit ich von der was weitergeben kann. Aber wir kommen nicht zum zweiten Schritt, ohne den ersten Schritt zu tun. Und der heißt, wir sollen Gott lieben. Ohne Gott haben wir eine falsche Auffassung von unserem eigenen Leben und auch von dem Leben, was mein Nächster überhaupt braucht. Und nur wenn die Menschen die Wahrheit aus Gottes Sicht über sich selber und über den Nächsten erkennen, sind sie auch imstande, dann dem Nächsten weiterzuhelfen, dass es ihm zum Besten dient. Und das Wort Gottes ist in gewisser Weise wie ein Spiegel, das uns vorhält, wie wir beschaffen sind. Ja? Wenn dir niemand den Spiegel vorhält, wirst du das immer nie richtig sehen. Du wunderst dann dich nur über die Reaktionen, die da auf dich zukommen. Ja, das größte Problem der Welt heute ist, dass der Mensch denkt, er steht im Zentrum dieser Welt. Der Mensch ist alles und unter ihm muss sich alles unterordnen. Das ist das Problem, das die Menschen heute haben. Und welcher Platz bekommt dann Gott? Na gut, die 10 Minuten vielleicht im Gottesdienst oder dafür, dass ich überhaupt mal hingehe und einen Gottesdienst besuche, vielleicht einmal im Jahr. Nee, Gott ist tot in den Augen der Welt. Gott existiert nicht. Den haben wir schon lang weg erklärt. Bestenfalls eben sind es noch die Frommen, die noch in die Kirche gehen. Aber das hat ja ein Ziel. Die lernen da gute Gesetze, damit der Menschheit gedient wird. Deswegen wird das oft noch vorgehoben. Und die fromme Meinung von der Welt ist eben, ja, ich möchte doch, dass mir die Gemeinde, ich möchte, dass mir die Kirche sagen soll, wie ich meinen Nächsten lieben soll. Das ist das, was ich hören will. Und es ist praktisches Christentum für mich. Ich möchte keine Theorie. Das soll mir die Gemeinde, das soll mir die Kirche sagen. Aber dadurch, dass ich diese Sache formuliere, mache ich gleich das zweite Gebot, du sollst meinen Nächsten lieben, setze ich vor das erste. Und das erste Gebot wird gar nicht mehr erwähnt, es wird einfach ausradiert. Solch eine Vorstellung haben heute die Menschen und nennen das praktisches Christentum. Und das ist die größte Versuchung für eine Gemeinde, dass wir darauf reinfallen. Dass wir dann sagen, ja, wir müssen unbedingt jetzt diese Tische bedienen. Wir müssen unbedingt jetzt die Menschen in ihrer Not unterstützen. Und wie leicht hätten die Apostel in der ersten Zeit einen falschen Schwerpunkt setzen können. Schließlich gab es ja Not, gab es ja Streit, gab es ja Krieg in der Gemeinde. Doch wenn sie das getan hätten, dann wäre das Evangelium ausgebremst gewesen und es wäre nie so schnell verbreitet worden, dass es wie heute so viel in der Welt erreicht hätte. Die Folge wäre gewesen, dass die Menschen Gottes Sicht über sich selber und über ihre Situation nicht gelehrt kriegt hätten und dass dann ihre Probleme geblieben wären. Die Schwierigkeiten und die Probleme in dieser Welt rühren ja hauptsächlich daher, dass der Mensch keine Information über Gott hat, wer Gott ist. Wenn sie wüssten, wer Gott ist, wie er die Menschen sieht, wie er sie liebt, dass er ein Gott ist, der auch heilig ist und auch für seine Heiligkeit einstehen muss, dann könnten die Menschen richtig darauf reagieren. Und das ist aber oftmals heute verdrängt und das findet man nicht. Und deswegen ist es richtig, dass die Gemeinde diesen Schwerpunkt beibehält und dass man diesen Schwerpunkt, die Verkündigung des Evangeliums und die Verkündigung des Wortes, nicht vernachlässigt und trotzdem an den Tischen dienen geht. Man kann und darf Gott nicht übergehen und Gott nicht auf die Seite schieben. Und man darf auf keinen Fall den Menschen ins Mittelpunkt stellen, weil wir dadurch Gott aus dem Mittelpunkt unseres Lebens rausdrängen. Gott ist alles. Gott ist derjenige, der auch alles in seinen Händen hält. Und ohne Gott können wir viele Sachen in unserem Leben eben nicht wirklich erklären. Woher kommt die Welt? Früher haben sie gedacht, die Welt ist das Zentrum und die Sonne und das Universum dreht sich um die Welt. Woher kommt das Universum? Ja, wir sind das Zentrum und das Universum. Und es stellt sich heraus, wir sind ja nur am Rande des Universums. Woher kommt der Mensch? Woher kommt das Leben überhaupt? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens, wenn ich nicht die Antwort mir von dem Schöpfer des Lebens geben lasse? Man kann die Frage nicht zufriedenstellend beantworten ohne Gott und ohne sein Wort. Ohne Gott wird der Mensch auch weiterhin denken, er ist der Mittelpunkt der Welt und alles dreht sich um ihn. Und der Mensch und seine Bedürfnisse, seine leiblichen Bedürfnisse stehen im Vordergrund. Und deswegen erheben sich auch Brüder untereinander, die Hellenisten über die Hebräer, die Russen über die Ukrainer. Und es entsteht Krieg. Wir leben in einer materialistischen Welt, wo eben die Frage immer die ist, wo bekomme ich Essen her? Wo bekomme ich gute Kleidung her? Wo kriege ich ein besseres Leben? Und wenn ich wo was sehe, dann hole ich mir das. Was spricht dagegen? Aber schon Jakobus hat gewusst, Jakobus 4,1 heißt, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeit unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Liebe Gemeinde, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir sind gefallene Menschen, abgefallen von Gott. Und deswegen, weil wir mit Gott nichts mehr zu tun haben wollen, streiten wir und kämpfen wir gegeneinander. Und die Botschaft der Bibel, die Botschaft des Alten Testaments und auch die Botschaft vom Neuen Testament ist, du musst Schwerpunkte setzen, damit du nicht kenterst in deinem Leben. Und ein Schwerpunkt wird uns gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es geht nicht um die Äußerlichkeiten. Es ist nicht das Brot und das Auto und deine Wohnung, das dich am Leben hält, sondern der Mensch lebt von jeglichem Wort Gottes. Das Wort Gottes gibt Leben. Und Jesus Christus, das wissen wir und bezeugen wir, ist das lebendig gewordene Wort Gottes. Er ist das Brot für die Welt und er ist derjenige, was wir hier auch bezeugen, Jesus Christus, unser Retter, unser Herr. Er ist unser Leben. Das ist unser Schwerpunkt, das ist unser Kiel unserer Gemeinde. Und das dürfen wir nicht vernachlässigen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn die Gemeinde so viel Wert darauf gelegt hat und da ihren Schwerpunkt drauf gelegt hat, ja, welchen Schwerpunkt hast du in deinem Leben, in deinem persönlichen Leben gesetzt? In Sprüche 29, 18 heißt es, wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gebot, das Gesetz beachtet. Wir leben heute in einer Zeit des Materialismus und damit auch einer Orientierungslosigkeit. Weil ja Wahrheit heute relativ ist, wissen die Leute nicht mehr, was jetzt wahr ist und was nicht. Vor langer Zeit war das nicht so. Die Menschen, die haben wieder Hunger und Durst gehabt nach Wahrheit und wollten wissen, was kommt denn nach dem Tod? Und sie wollten im Wort Gottes hören. Und heute, wonach orientieren wir uns heute? Heute verschwinden alle edle Eigenschaften, die man früher sich schwer erkämpft hat. Heute macht ein moralischer Verfall und eine moralische Verwirrung überall mehr und mehr sich breit. Wisst ihr, Rom ging auch deswegen unter, weil ihr Schwerpunkt falsch gesetzt war. Was war denn der Schwerpunkt von den Bürgern Roms früher, bevor sie untergegangen ist? Wer weiß es? Was hat man den Bürgern Roms gesagt? Was hat man ihnen aufgetischt? Brot und Spiele. Die Menschen drehten sich am Ende nur noch um diese Dinge, um Brot, um Spiele. Nur Äußerlichkeiten, aber dadurch konnte man sie manipulieren. Aber das führte zum Fall. Wofür lebst du? Die Apostel haben gesagt, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen. Auch nicht gut, das zu vernachlässigen, um zwei wichtigen Sachen zu tun. Es gibt so viel Wichtiges in unserem Leben, was wir machen müssen. Du musst deiner Arbeit nachgehen, du musst deine Kinder versorgen, du musst deinem Mann die Kartoffeln bringen oder was weiß ich. So viel wichtige Sachen. Aber du musst deinen Schwerpunkt setzen. Und das ist wichtig. Das dürfen wir nicht versetzen. Und deswegen ist für uns heute wichtig, wie setzt du deinen Schwerpunkt? Wie ermittelst du denn deinen Schwerpunkt überhaupt? Wie kommst du eigentlich zu deinen, wenn wir das mal mit dem betrachten, zu einem Masse-Mittelpunkt? Wie machen wir das? Und da finden wir eben diese drei Achsen, auf die ich kurz nochmal eingehen möchte. Das ist die Höhenachse. Und da kannst du dir vielleicht merken, Gott kommt vor dem Menschen. Es geht nicht ohne Gott. Ein Schiff braucht ein Segel. Wenn es das nicht hat und es treibt auf dem Meer, dann machen die Wellen mit dem Boot, was es will. Es bleibt orientierungslos und führungslos. Es ist antriebslos. Deswegen, Gott kommt vor dem Menschen. Und du brauchst Gott, du brauchst diese Höhenachse, damit du Orientierung und Führung kriegst. Wir lesen Psalm 37. Psalm 37, die Verse 23 bis 25. Und er zeigt uns auch, dass wir uns unter Gott und unter seiner Führung auch unterordnen sollen, dass wir unseren Schwerpunkt ganz, ganz, ganz niedrig setzen sollen und möglichst unter der Wasseroberfläche sein soll. Also es muss uns schon unter der Haut berühren. Und wer das tut, da wird hier gesagt, vom Herrn her werden eines Mannes Schritte gefestigt und seine Wege hat er gern. Fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt, denn der Herr schützt seine Hand. Ich war jung und bin alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln. Hier wird einfach gesagt, dass es Gott, der Herr ist, der unser Leben ordnet und der auch deinem Leben Schutz und Bewahrung geben möchte. Und wenn du unter seiner Flagge unterwegs bist, dann lässt er auch deine Wege gelingen. Also die Höhenachse sollen wir beachten. Dann kommt noch die Breitenachse, das ist ja der Rumpf des Schiffes, vom Backbord auf Steuerbord hindurch, diese Linie. Und da möchte ich einfach drüber schreiben, müssen wir uns merken, die Seele kommt vor dem Leib. Wir Menschen sehen ja, wenn wir ein Schiff anschauen, ja immer nur die Bordseiten des Schiffes. Aber dieses Schiff hat ein Leben, ein Innenleben, da leben Menschen drin. Und das nennt die Bibel die Seele, das Leben. Und das ist vorrangig, das kommt vor dem Leib. Die Menschen machen das heute nicht mehr so. Der moderne Mensch ist nur auf körperliche Bedürfnisse und auf Wohlstand fixiert. Tatsächlich weiß er oft einmal nicht mal mehr, dass er eine Seele besitzt. Und er hält sich eigentlich wie so ein törichter Schiffsbesitzer, so ein Bootbesitzer, der einfach denkt, Gott brauche ich sowieso nicht. Und das ist mein Leben und das poliere ich auf, dass es schön glänzt und schön gelb ist. Und da kommt ein bisschen was Rotes drauf. Das schaut schön aus und jetzt will ich das Leben genießen. Und dann packe ich alles in das Boot hinein, was einfach wertvoll und gut ist in mich. Und der packt es so schwer ein, dass er vielleicht irgendwann den Schwerpunkt verliert und das Boot geht elendig unter. Das finden wir, das sagt uns die Schrift. Wir lesen Markus 8. In Markus 8 haben wir eine Begebenheit in Versen 36 bis 38, wo der Herr Jesus eben sagt, denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, unter dessen ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Was nützt es einem Menschen, was nützt es einem Schiff, wenn du die teuersten Güter, Gold und Silber beladen hast und du fährst mit dem aufs Meer und du gehst unter. Und du hast dein Leben verwirkt für Dinge, die du sowieso nicht mitnehmen kannst. Und deswegen, wer Gottes Wort, wer den Herrn Jesus als das Wort, als Fleisch gewordene Wort verwirft, verwirft eigentlich sein Leben. In 1. Petrus 5 steht, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und das ist das, was Gott einfach von uns möchte. Der will, dass wir uns demütig verhalten, ihm gegenüber. Und nicht hochmütig sind und nicht unser Gewicht nach oben verlagern und immer mehr und höher kommen wollen, sondern das Gewicht muss nach unten gelagert sein, damit es eben nicht scheitert. Demut und Glaube an den Herrn Jesus Christus ist für uns wichtig hier auf Erden. Und dann kommen wir zu der letzten Achse, eben die Längsachse. Und die heißt, die Ewigkeit kommt vor dem Belangen der Zeit. Die Ewigkeit kommt vor den Belangen der Zeit. Was ist der Sinn deines Lebens? Was ist das Ziel in deinem Leben? Weißt du, wo du dein Leben ansteuern willst? Mose hat im Psalm 90, Verse 10 und 11 mal Folgendes gesagt. Denn die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit. Denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? Und so kommt er zu der Erkenntnis, so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Lehre uns zählen unserer Tage. Hast du dir in Bewusstsein gebracht, dass auch deine Tage irgendwann mal ausgezählt sind, die du hier auf Erden verbringst und weißt du, wo du dann deine Ewigkeit verbringen wirst? Jede Lebensreise nimmt einmal ein Ende. Und wenn ihr in Urlaub hier seid, wisst ihr jetzt schon, wann der letzte Tag eures Urlaubs ist, wann ihr wieder nach Hause gehen müsst. Aber ihr wisst, wo ihr hinkommt. Ihr kennt euer Zuhause. Und das ist entscheidend und das ist wichtig. Kennst du dein Zuhause? Und es ist die Aufgabe der Gemeinde, das eben der Welt zum Sagen. Die Bibel lehrt uns und die Bibel sagt uns, wie es der Axel heute auch schon gesagt hat, dass es eine Ewigkeit gibt nach dieser Zeit. Und dass du dich hier auf Erden entscheiden willst, wo du deine Ewigkeit verbringen möchtest. Und entweder erreichst du dein Ziel und kommst in den glückseligen Hafen, wo Gott seine Wohnung hat, wo Gott wohnt und du hast Gemeinschaft mit Gott, bist in der Ewigkeit mit ihm verbunden. Oder aber du verpasst dein Ziel, du verlierst dein Ziel und treibst ohne ein Ziel einfach nur orientierungslos auf dem Meer umher, getrieben von den Gezeiten und getrieben von den Winden. Und da wird ein Ort sein, wo weder Gott als das Licht des Lebens nicht mehr sein wird und wo wir auch Gottes Wort nicht mehr finden werden. Ich möchte zum Schluss mit euch noch Amos lesen. In Amos, Prophet, der kleine Prophet Amos, 8. Kapitel, die Verse 11 bis 12 steht was sehr Eindringliches. Da geht es darum, dass Gott ein Gericht ankündigt über Israel, dass man auch bildlich vielleicht verstehen kann, ein Gericht, wie das ist, wenn man an einen Ort kommt, wo Gott nicht mehr sein wird. Und da heißt es, siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da sende ich Hunger ins Land, nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Und sie werden wanken vom Meer zu Meer und vom Norden bis zum Osten. Sie werden umherschweifen und das Wort des Herrn zu suchen und werden es nicht finden. Das ist ein schrecklicher Ort. Das ist eine schreckliche Zeit. Und wenn das für dich die Ewigkeit bedeutet, dass du an solchem Ort bist, dass du hin und her wankst von Ozean zum Ozean, und du hältst Ausschau nach Gott und du findest ihn nicht. Und du willst, du hast Verlangen, Hunger und Durst nach sein Wort. Aber es kommt kein tröstliches Wort zu dir. Das ist ein schrecklicher Ort. Heute ist ein Tag des Heils. Heute ist noch der Tag des Herrn. Heute redet Gott zu dir durch sein Wort. Und deswegen musst du wissen, was ist dein größtes Bedürfnis? Ist es der Hunger nach Nahrungsmittel? Ist es der Durst nach frischem Wasser? Ist es die schützende Kleidung und ein schönes Dach über dem Kopf zu haben? Ist es deine körperliche Unversehrtheit? Nein, die Apostel sagen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen. Hast du einen Hunger und einen Durst nach dem Wort Gottes, dann beherzige drei Dinge, wenn du heute nach Hause kommst, dass du dich an das eben erinnerst. Denk an den Mittelpunkt in deinem Leben. Setze Gott vor Menschen, die Seele vor dem Leib und die Ewigkeit vor der Zeit. Finde deinen Massemittelpunkt und wandle in Gottesfurcht. Amen.